Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Hallo Thomas Ritter, wir freuen uns total, dass du diesmal dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo zurück aus Dresden an alle, die hier zuschauen. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, bei diesem spannenden Thema hier dabei sein zu dürfen und vielleicht das eine oder andere dazu beisteuern zu können.
Ja, also du bist ja Buchautor, du bist Kristallschädelhüter und vor allen Dingen, und so haben wir dich kennengelernt, du organisierst also Reisen zu Palmblattbibliotheken und machst aber auch Vorträge zu den Palmblattbibliotheken, klärst auf, sprichst über die Akasha-Chronik, was da einfach alles überhaupt da für uns für Aussagen sind. Ja, und ich weiß nicht, wir haben jetzt zwar schon lange ein Vorgespräch gehabt, aber kannst du dich noch erinnern, dass du mal bei uns in der Küche saßt und ich genau. Und meine ganze Zelagonberater, wir waren viel, ne? Also 20, 25 Mädels saßen wir da und haben dir in den Lippen gehangen und du hast in uns den Wunsch geweckt, da auch mal hinzufahren. Und tatsächlich war ich da, da erzähle ich später nochmal was, aber vielleicht magst du kurz Worte darüber verlieren, was das überhaupt ist und was klar. Uns das gibt. Ja?
Na genau. Ja, also das war ein schöner Vortrag da in der Küche. Das ist schon ewig wieder her. Das muss 2015 oder sowas gewesen sein. Also es ist schon ziemlich, also 6-7 Jahre ist das bestimmt her.
Ich glaube länger
sogar noch, ja. Na, jedenfalls, ich bin eigentlich Reiseveranstalter und Schriftsteller. Das heißt, ich schreibe für verschiedene Magazine, ich schreibe Bücher und halt natürlich auch Vorträge zu den Themen. Das Ganze, könnte man sagen, es sind thematisierte Kleingruppenreisen, die ich anbiete und gemeinsam mit meiner Frau auch führe. Das geht in verschiedene Regionen, also in Europa sind wir unterwegs, im Orient, aber natürlich auch in Südostasien, also speziell halt eben auch in Indien oder in Indonesien. Und in Indien ist eines der Ziele eben dieses Phänomen, das als die Palmblattbibliotheken bekannt ist, mit dem ich mich seit, kann ich sagen, 30 Jahren jetzt schon beschäftige, weil im August 1993, da war ich in der ersten Palmblattbibliothek und habe dort meine erste Lesung bekommen. Was ist das jetzt eigentlich, eine Palmblattbibliothek? Also das sind Archive. In Indien soll es 12 davon geben. Ich persönlich kenne aus eigener Erfahrung 7. Aber diese Archive gibt es nicht nur in Indien, sondern halt eben auch in den anderen südostasiatischen Ländern, also in Myanmar, in Kambodscha, Malaysia, Indonesien, also Bali und auch auf Sri Lanka habe ich solche Bibliotheken besucht. Also bin jetzt insgesamt inzwischen in 13 Bibliotheken gewesen. Und Hintergrund ist, man kann in diese Bibliotheken gehen. Dort sind alte Manuskripte eingelagert. Das sind die getrockneten Blätter der Lontar oder der Stechpalme. Die sehen, wenn man sie sich anschaut, etwas unspektakulär aus. So. Das ist ein Palmblattbuch und auf diesen Palmblättern sind eben Informationen niedergeschrieben. Vor allen Dingen natürlich das vedische Wissen. Wen es interessiert, Ayurveda kennt man heute auch im Westen, ne? Die indische Kräuterheilkunde, ne? Die sanfte Medizin. Aber der Veda, dieser Wissenskomplex, hat eben auch noch andere Aspekte, wie eben zum Beispiel auch den Jyotirveda, ne? Oder Jyotisha, das ist die Kunst der Zukunftsdeutung. Da geht es vor allen Dingen auch um die vedische Astrologie. Die spielt in Indien immer noch eine große Rolle. Aber es gibt eben noch etwas anderes und das sind eben diese vedischen Manuskripte, die halt in diesen besonderen Palmblattbibliotheken zusammengefasst sind, wo es eben um individuelle Schicksale geht. Ja, das ist wirklich so. Dort sind Lebensläufe von mehreren Millionen Menschen aufbewahrt und für jeden, für den es bestimmt ist, also nicht für jeden Menschen auf der Welt, aber für jeden, den es bestimmt ist und der irgendwann mal in seinem Leben eine solche Bibliothek besucht, liegt auch eine Information bereit, wenn man sich ein Palmblatt vorstellen will, so sieht es ungefähr aus, ja. Das sind so einzelne Palmblätter, wobei das jetzt keine persönliche Information, sondern das ist ein ayurvedischer Text, aber so sehen die Palmblätter aus, wenn sie beschrieben sind. Wie gesagt, ich war oder habe zum ersten Mal 1992 von diesem Phänomen gehört, das zurückgehen soll auf einige Persönlichkeiten aus der indischen Vorgeschichte oder indischen Mythologie, nämlich die 7 Rishis, die Saptarishis, von denen sagt man, die seien sozusagen die Kulturbringer des alten Indien gewesen. Also die haben den Menschen dort beigebracht, wie man halt eine Hochkultur gestaltet, von der Architektur, dem Staatswesen, über die Landwirtschaft bis zur Infrastruktur und zur Organisation der Gemeinschaft. Das alles spielt da eine Rolle und wird auch in den alten Epen beschrieben. Die Rishis sollen aber auch sehr spirituell begabt gewesen sein. Ne? Das hatten also die Möglichkeit, im Weltgedächtnis, also in dieser Akasha-Chronik zu lesen. Akasha-Chronik kann man sich vorstellen als einen ja, universellen Computer, also wie einen universellen Computerspeicher, so wie die Cloud so ungefähr. Ne? Da sind sämtliche Ereignisse, die in diesem Universum stattfinden, ob sie von uns aus gesehen in der Vergangenheit liegen, gerade passieren oder erst in der Zukunft passieren werden, die sind dort schon präsent. Das heißt, also gibt es keine Zeit, wie wir sie verstehen oder messen. Und jeder, muss man dazu sagen, der sich mit einer Zukunftsdeutung beschäftigt, also egal ob jetzt mit Tarotkarten oder mit der Kristallkugel oder mit dem Kaffeesatz, das ist jetzt keineswegs abwertend gemeint, oder ob jemand als Channel arbeitet, jeder hat da seinen Einblick in die Akasha-Chronik. Es liegt aber natürlich immer auch an einem selbst, an den Filtern, die man hat aufgrund seiner persönlichen Entwicklung, seiner Erfahrungen, wie man die Bilder, das Geschehen, was man dort zu sehen bekommt, wie man das einordnen kann.
Thomas,
Und
ich habe
die
gleich mal
Rishis, ja.
eine Frage. Dieses Wissen, was universell dort geprägt oder gespeichert ist, kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt vor kurzem erst mal was gehört, dass das wie auf so einem Schiefer, auf so einem Material in der Erde drin ist. Oder ist das jetzt was, oder ist es irgendwie in der Luft? Oder wo greift man das ab? Ist es ein universelles Wissen?
Ja, es ist in den feinstofflichen Welten, würde ich sagen, also es ist eher in einer, in dem, was man jetzt als geistige Welt oder spirituelle Welt bezeichnen würde. Dort ist es halt fassbar. Nur dieser Ausdruck, den du jetzt gerade gebraucht hast, also dort eben wie auf Schiefer,
Ja.
das passt natürlich dazu, wie die Rishis sozusagen das Wissen zunächst weitergegeben haben. Also als sie diese Informationen aus der Akasha-Chronik gelesen haben, haben sie zunächst das Ganze auf sehr dauerhaften Material niedergeschrieben, also auf steinernen Tafeln zum Beispiel und auf Tafeln aus Edelmetall, also Gold und Silber. Und dann gibt es so ein bestimmtes Metall, dieses Panchaloha, das ist so eine feine Folie, das lässt sich rollen, das ist eine ganz bestimmte Legierung. Und dort ist sozusagen die Urbibliothek, ist dieser Urtext verfasst worden. Die Bibliothek gibt es heute noch, die befindet sich in einem Tempel in Kanchipuram, das ist eine Tempelstadt in Südindien. Und von dieser einen Urbibliothek hat man eben 12 Abschriften für Indien zumindest angefertigt. Und das sind eben diese Palmblatt-Manuskripte, weil das auf der damals üblichen Schreibmaterial, also diesen getrockneten Blättern der London oder Stechpalme eben aufgeschrieben wurde. Und das ist jetzt immer wieder überliefert worden. Wenn wir jetzt also von diesem vedischen Zeitalter oder dem Zeitalter der Rishis reden, reden wir von einer Zeit von vor etwa 7.500 Jahren, also 7.500 Jahre zurück. Da sollen die Rishis das Ganze gesehen und aufgeschrieben haben. Und von da ab hat man es immer wieder überliefert, sind diese London-Manuskripte immer wieder abgeschrieben worden und befinden sich heute noch in der Hand von entsprechenden Bibliotheken bzw. eben Palmblattlesern. Und dort kann man eben hingehen, wenn es einem, wie gesagt, bestimmt ist und seine eigene Informationen dann bekommen. Ich habe das, wie gesagt, 1993 gemacht, war völlig überwältigt von dem, was man mir vorgelesen hat, also weil meine Vergangenheit, was ich dort bisher im Leben gemacht hatte, die familiäre Situation und so weiter, die wurde eben sehr genau beschrieben. Und die Aussichten, die ich dort bekommen hatte, die konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil zu dem Zeitpunkt war ich Student, ja, also ich habe Jura studiert hier an der Uni in Dresden und mir wurde aber gesagt, also damit hätte ich in der Zukunft nichts am Hut, da würde ich auch nicht arbeiten, sondern meine Aufgabe wäre es, mit der Kraft des Wortes Menschen und Kulturen zusammenzuführen. Also ich sollte viel reisen und viel lesen. Das fand ich toll, weil das habe ich schon immer gern gemacht. Und ich sollte eben über meine Erfahrungen berichten in Form von Vorträgen, in Form von Artikeln, Büchern. Und ich sollte auch Menschen in diese Orte oder zu diesen Orten führen, wo ich selber meine Erfahrungen gemacht habe. Also ich sollte Reiseveranstalter werden. Nun, als gelerntes Ossi kann man sich das vorstellen, ne? Kurz nach der Wende und dann eigene Firma und freie Marktwirtschaft, um Himmels Willen. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas passieren würde. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe jetzt nicht unbedingt die Intention gehabt, nach der Reise, als ich aus Indien zurückkam, ich breche jetzt mein Studium ab und ich muss das jetzt alles machen, was auf dem Palmblatt steht. Ganz im Gegenteil, ich habe also brav bis zum ersten Staatsexamen studiert, habe aber da immer gemerkt, dass es nicht wirklich meins war, diese Jurisprudenz, und hatte aber natürlich über die Erlebnisse, die ich in Indien gemacht habe, hatte ich einen Artikel veröffentlicht. Der zog seinerseits wieder eine Einladung ins Privatfernsehen nach sich. Und dann gab es unwahrscheinlich viele Leute, die sagten, ich würde gerne auch diese Erfahrung machen wollen. Kannst du nicht mal eine Reise organisieren? Und 1995 habe ich die erste Reise organisiert. Da waren es noch Freunde und Bekannte. Ja, seit 1996 sind es Gäste. Und irgendwann mal 1997 habe ich mir dann gesagt, okay, du bist jetzt so viel unterwegs. Das Studium, also das läuft ja eigentlich nur noch pro forma. Auch die Tätigkeit dann der Kanzlei, wo du sozusagen als studentische Aushilfskraft immer noch dabei bist, das ist ja auch mehr oder weniger so, ja, einmal aller 5 Wochen. Jetzt musst du dich entscheiden, weil Irgendwann stellt das Finanzamt ganz dumme Fragen. Und da habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Ja, also es hat mich eigentlich auch in diese Richtung geführt, ohne dass ich da wirklich was zu tun gehabt hätte. Und wenn jetzt jemand natürlich sagt, Mensch, oh, da hast du ja wirklich dran geglaubt, ne, dass das alles so funktioniert hat, dann hat es ja geklappt. Naja, Glaube ist nicht so meine Sache. Ich bin eher jemand, der wissen will. Und deswegen hatte ich dort in der Bibliothek auch mal nach meinem persönlichen Palmblatt gefragt, weil ich fand das so faszinierend. Ich dachte, ich muss, wenn ich das zu Hause erzähle, ich muss einen Beleg bringen. Also meine Familie, die hätte gesagt, naja, noch 8 Wochen Indien, dass er solche Storys erzählt, okay, ne, das nimmt man hin, der wird schon wieder, das flext sich wieder, der kommt schon wieder auf den Boden zurück. Aber wenn ich das meinem Professor oder meinen Kommilitonen in der Uni erzählt hätte, was ich da erlebt habe und wie überzeugt ich davon war, dann hätten die wahrscheinlich die Jungs mit der weißen Jacke geholt, die hinten zugemacht wird. Ne? Also brauchte ich da doch irgendwo einen Beleg und deswegen habe
Beweis.
ich habe ich den Palmblattleser gefragt, ob er mir das Palmblatt mitgibt. Und er war völlig konsterniert. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass jemand ihn da gefragt hat. Und dann hat er sich das Blatt nochmal genommen, hat es durchgelesen, 10 Minuten lang mindestens. Und dann sagt er doch, ja, ich gebe es dir mit. Aber wenn du nach Hause zurückkehrst, erzähl nicht rum, dass bei mir jeder sein Blatt kriegt, sondern das mache ich als absolute Ausnahme und ich mache es nur, weil es hier geschrieben steht. Auf dem Palmblatt steht tatsächlich, wenn der Klient nach der Lesung fragt, ob er dieses Blatt ausgehändigt bekommen darf, dann soll es ihm mitgegeben werden.
Da hast du ja aber
Ja.
jetzt richtig
Na
gut
gut.
gehorcht dem, ne, und erzählst das jetzt überall rum, ja.
Naja, wie gesagt, ich habe es dann auch übersetzen lassen, ne? Und ich habe es auf eine Altersbestimmung gemacht. Die Altersbestimmung hat ein Alter von rund 400 Jahren ergeben. Und die Übersetzung hat relativ lange gedauert, also vom September 93 bis November 1995. Das hat die Karls-Uni in Prag gemacht und die Uni Göttingen, die entsprechenden Institute. Und die haben eben festgestellt, das ist mein Lebenslauf. Na, es ist nicht irgendwas Allgemeines oder irgendwelche jüdischen Lebensregeln, sondern es ist wirklich tatsächlich ein individueller Lebenslauf, in dem auch mein Name auftaucht. Und das fand ich eben so faszinierend, dass ich gesagt habe, okay, damit beschäftige ich mich weiter, da will ich mehr wissen. Und dann war ja der nächste Schritt, in die nächste Bibliothek zu gehen und zu schauen, kriege ich da was ganz anderes erzählt oder deckt sich das irgendwie? Und es stimmt wirklich überein. Also man bekommt dieselben Informationen, aber aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Das hängt dann vom Leser ab. Der eine legt mehr Wert auf die weltlichen Dinge, der andere legt mehr Wert auf so die spirituelle Lebensaufgabe und die vorangegangenen künftigen Leben. Das ist dann aber, wie gesagt, immer den Filtern sozusagen oder der Einstellung des jeweiligen Palmblattlesers geschuldet. Die Informationen selbst sind die gleichen. Ja. Und das ist eben so, dass erst die Vergangenheit und die allgemeine Lebenssituation geschildert wird und dann geht es so in Schritten von 2 bis 5 Jahren immer in die Zukunft. Bis hin zum Schluss, also wenn man sich von diesem Leben wieder verabschiedet, das wird auch gesagt, wenn man es wissen will. Ja. Genauso Mei, braucht sich niemand fürchten, dass das jetzt irgendwie so ist, also nach dem Motto, hier hast du es und jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst, ja, sondern es wird in jeder Situation, egal ob es die Gesundheit ist, familiäre Situation, berufliche Veränderung, es wird immer beschrieben, wie es ist, und es wird auch erzählt, warum es ist, und es wird auch gesagt, was man machen soll oder in welcher Art und Weise man das am besten für sich gestalten kann. Also es ist wirklich Lebenshilfe im besten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, wer neugierig ist, kann seine Lebensspanne auch erfahren. Ich bin neugierig und mit der Tatsache, dass ich also 82 Jahre, 3 Monate und 17 Tage alt wäre, kann ich gut leben. Auch mit den Umständen, dass ich in dem Alter mich noch in ein Flugzeug setze, also Flugmaschine, was auch immer dann fliegen wird, ist es auf jeden Fall ein interkontinentaler Flug. Also es ist nicht die ADAC-Flugwacht, die mich dann ins Krankenhaus noch schaffen will, sondern es ist wirklich dienstlich, also es ist wirklich geschäftlich bedingt, dass ich dort noch an Bord dieser Maschine gehe und ich schlafe da ganz friedlich ein und wache am nächsten Morgen nicht mehr auf.
Ach,
Da habe ich
so
mir dann
genau haben
gedacht,
Sie das gesagt,
ja,
ja.
und da habe ich dann gesagt, naja, ja, also das Problem am nächsten Morgen hat ja die Kabinenbesatzung. Ne? Geht mich ja nichts an.
Thomas, du hast vorhin gesagt, dass da ein Ruf ist, ne? Also das, du hast doch bei dem Vortrag gesagt, wo du hier warst, das ist auch nicht für jeden
Ja, ist es
unbedingt ein
nicht. Ist es
Palmblatt.
nicht.
Und
Richtig.
jeder, also ich glaube, du warst so 2013 hier bei uns in der Kirche. Und tatsächlich wollte ich immer mal dahin, mal nach Indien. Und ich habe aber so Flugangst. Ich mag gar nicht gerne fliegen. Und tatsächlich hat es dann bis 2019 gedauert, bis ich mich auf den Weg gemacht habe. Da warst du natürlich komplett schon ausgebucht. Und wenn ich mich entscheide, muss ich eigentlich innerhalb von 4 Wochen das dann umsetzen. Und dann bin ich einfach auf eigene Faust hin. Und der Grund war letztendlich, dass wir in einer Krise waren hier. meiner Ehe, beruflich, auf allen Ebenen. Und das hatte mir damals große Angst gemacht, Verlustangst und auch, wie es beruflich weitergeht. Ich hatte gar keine Lust mehr, in meinem Job zu arbeiten. Und ich wusste aber auch gar nicht richtig, was meine Seelenaufgabe ist. Und ich hatte dann gehofft, dass dort so, also dass ich da Antworten bekomme. Und deshalb war sozusagen diese Hoffnung, Antworten zu bekommen, größer als die Flugangst. Und dann bin ich dann alleine nach Sri Lanka. Ja, und da habe ich gleich mit einer Ayurveda-Kur, mit einer Panchakarma-Kur verbunden und bin auf dem Rückweg dann zur Palmblatt-Bibliothek. Jetzt mal meine Frage zu dir. Hast du da so die Erfahrung von deinen Klienten oder von deinen Gästen, dass sie einfach eine Lösung finden für ihre Konflikte, für ihre Themen, wenn sie auf diese Reise gehen? Wie hast du das wahrgenommen, in welchem Prozess sie gegangen sind? Vielleicht, das ist ja doch ein bisschen anders, wenn du das auch mal so beobachtest und das mal so beschreibst von ganz vielen Menschen. Was ist da der Nutzen oder dieses Geschenk daraus, sich dort auf den Weg zu begeben?
Der Hintergrund ist eigentlich bei sehr vielen Leuten eine ähnliche Situation, wie du so erlebt hast. Also, dass es eben irgendwelche Probleme oder Hindernisse im Leben gibt und man einfach Antworten braucht, die halt man auf der konventionellen Ebene nicht findet. Andere Leute sind halt einfach neugierig, so wie ich das gewesen bin, die wollen das wissen. Aber für die meisten ist es wirklich ein konkreter Anlass. Also entweder ein Problem im persönlichen Bereich, im beruflichen Bereich, Gesundheit, ne, meistens alles zusammen. Und dort ist es tatsächlich so, die Bibliotheken, die wir jetzt nutzen, ich habe natürlich, wie gesagt, 13 Besucher. Aber zwei besuche ich speziell mit den Gästen, weil ich dort weiß, dass es einfach funktioniert. Das ist eine Bibliothek in Chennai, das ist auch eine, mit der ich aktuell zusammenarbeite, weil seit 2020 war es natürlich nicht mehr möglich, aufgrund der Pandemie-Maßnahmen für uns zu reisen. Es ist uns halt gelungen, das Thema zu digitalisieren. Und eine Bibliothek, mit der ich eigentlich schon seit 1994 Kontakt habe, mit dem Vater des heutigen Lehrers habe ich lange zusammengearbeitet, bis zu seinem Tod 2019, seit der Zeit macht es einer seiner Söhne. Und der hat sich dann bei uns gemeldet, da als die Grenzen zuging, hat gesagt, also der Rishi, der Schöpfer dieser Palmblatt-Bibliothek, das Sri Agastya, der hat gesagt, ja, ob wir das nicht mal online ausprobieren wollen. Das müsste doch auch gehen. Die Leute brauchen doch jetzt gerade Hilfe. Ich war da sehr skeptisch. Ich habe dann erstmal mit Leuten gearbeitet, die also ihre Lesung dort schon hatten und sagte, in der aktuellen Situation natürlich gerade Fragen hatten. Da waren Bauunternehmer zum Beispiel, dem hatte man gesagt, du pass auf, in der Zeit so 2020 bis 2023, da wird es in deinem Geschäft mal ziemlich auf und ab gehen. Da gibt es so äußere Einflüsse, da hast du wirklich zu tun. Und jetzt sagt er, ja, jetzt weiß ich, was der damit meinte, ne? Aber dass es so war, das war mir jetzt nicht so bewusst. Also, was soll ich denn jetzt konkret machen? Ja? Und mit ihm haben wir sozusagen angefangen und dann stellte sich raus, dass das wirklich auch online super geklappt hat, so genau, als würde man in seinem Büro sitzen. Da haben wir uns dann eben entschlossen, das auch anzubieten. Also Hintergrund ist diese Bibliothek und eine andere in Chengalpattu, die wir besuchen. Da geht das wirklich darum, dass man eben sowohl im materiellen Bereich, im Alltagsleben, als auch eben auf der spirituellen Ebene seine Probleme lösen kann. Und da gibt es dann auch ganz konkrete Aussagen. Du warst jetzt natürlich in einer Bibliothek, mit der ich selber Erfahrungen gemacht habe, ich auch sehr gute, andere Leute aber auch sehr ambivalente Erfahrungen hatten. Hintergrund ist folgendes: die Bibliothek von Sri Lanka, also die Seyan Colombo, die ist keine eigenständige Bibliothek, sondern sie ist eigentlich nur eine Dependance, eine Außenstelle einer Bibliothek aus Indien. Und diese indische Bibliothek befindet sich in Vaitiswarankoil. Die nutzen auch ein anderes System. Also dort geht es ja darum, mit dem Daumenabdruck und dem ersten Buchstaben vom ersten Namen dann letztlich das Palmblatt zu finden. Das ist ein sehr aufwendiger, manchmal auch sehr beeindruckender Suchprozess. Nun ist aber natürlich immer das Thema dann, dass dort wirklich nur das generelle Kapitel, das erste Kapitel gelesen wird und dann eben auf Anfrage kann man dann eben die Kapitel, meinetwegen jetzt Partnerschaft, Beziehung, Gesundheit, Business oder Arbeit, Weiterbildung und so weiter, kann man auch fragen. Das ist aber dann immer separat und wird selten in einem Zug gemacht, sondern die Einheimischen kommen dann zu verschiedenen Zeiten, wenn eben bestimmt was ansteht und lassen sich lesen. Von der Seite aus ist das immer ein bisschen kompliziert. Da könnte ich mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht nicht ganz so rund gelaufen ist.
Ja, also wir haben das, du weißt es gar nicht. Ich hatte, glaube ich, damals mit dir Kontakt aufgenommen, ne, und du hattest mir dann ein paar Tipps gegeben. Aber tatsächlich kann ich nur empfehlen, das von jemand auch dich begleiten zu lassen, weil das war sehr allgemein bei mir. Ja, also genau. Und ich denke, wenn man da wirklich Antworten braucht, ich meine, für mich war es okay. Ja, weil ich durch diese ganze Panchakarma und alles war es ein runder Prozess. Aber wenn ich jetzt nur dahin gefahren wäre, dann wäre ich genauso schlau gewesen wie
Wie
vorher.
vorher.
Ja, Und ich denke, dass sie das auch, dass man auch aufpassen muss, dass man an die richtigen Leute gelangt, weil man überall auch Europäer abkassieren möchte. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wenn ich
Also
weitere
das.
Informationen möchte oder wenn um mich gebetet wird, dass ich alles gut wird, dann muss ich eben Spenden machen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, mit Thomas wäre mir das wohl hier nicht passiert. Ja, was ist eine
Es.
Erfahrung?
Ja, nee, das Thema in der ganzen Geschichte ist mit diesen Remedies, das ist wirklich in dieser Art von Bibliotheken, ist das teilweise, also die mit diesem alten System arbeiten, mit dem Darmabdruck, da gibt es ein 13. Kapitel, das sind diese Remedies, wenn man also bestimmte Probleme von Karma aus vorangegangenen Leben aufzulösen hat oder bestimmte Themen aus diesem Leben, meinetwegen, zu
Genau.
den Eltern oder sowas, oder in beruflicher Hinsicht, dass es da so Lösungen dafür gibt.
Mhm.
Und es gibt auch ein 14. Kapitel noch, wenn man in der Politik sein will, da gibt es auch so bestimmte Sachen. Hintergrund bei solchen Sachen, also das ist tatsächlich so, und dort ist eben natürlich, du hast es vollkommen richtig gesagt, wenn du als Neuling dahin kommst in diese Kultur, du bist da völlig überfordert damit. Ja. Ich hatte das Glück, ich war erst in zwei anderen Bibliotheken, also einmal in Chennai bei dem Sri Ramani und dann bei dem Leser der jetzigen Bibliothek, mit dem ich da zusammenarbeite. Und eine dritte Bibliothek habe ich dann 1995 in Bangalore besucht. Und das waren immer Bibliotheken, wo mit dem Namen, dem Geburtsdatum gearbeitet wurde. Also die wussten gar nichts anderes, die haben nur Namen und Geburtsdatum genommen. Da gab es keine Fragestunde und nichts und die haben einfach losgelesen. Und dann war das natürlich beeindruckend, was da kam.
Ja,
Also das war
ja.
für mich das, wo ich dann das erste Mal in der Bibliothek von Kanchipuram war, die arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie die in Weißenbachheul. Da hatte ich dann schon so das Verständnis, ach, der macht es jetzt natürlich mit dem Daumenabdruck, weil da gibt es 108 Grundtypen, jeder hat wieder 108 Untertypen, dein Daumenabdruck hat da eine bestimmte Affinität dazu, dann noch dein Name und dann kommt er halt mit einer Anzahl von solchen Palmblattmanuskripten, ne, wie wir hier haben, und dann fängt er an zu lesen und da steht eben dann, ich hatte da mal jemanden, da wurde eben vorgelesen, ja, du kommst aus einer Familie, die ist noch intakt, also deine Eltern leben noch und du hast noch einen älteren Bruder und du hättest aber noch eine Schwester haben können, aber die ist nicht zur Welt gekommen, also das war eine Totgeburt, sagt er, ja, stimmt. Und deine Eltern kommen aus der Landwirtschaft, ja, das stimmt. Die sind aber nicht mehr berufstätig, sondern die haben sich jetzt zurückgezogen, ja, perfekt. Das war ungefähr vor einem Jahr und dein älterer Bruder hat deinen Hof übernommen. Ja, genau das ist es, ja. Und du bist Chemiker. Nee. Ich bin Bäcker. Okay, da war das nicht dein Blatt. Ne? Also so kann es dann passieren. Ne? Sie haben dann auch das Richtige gefunden, aber so kann es passieren. Nur, das Problem an der ganzen Geschichte ist noch ein zweites. Also nicht nur, dass man erstmal das verstehen muss, wie es läuft. Und das ist natürlich beim ersten Mal ganz, ganz schwierig, wenn man keine Ahnung hat, was wirklich dahinter steht. Und man braucht auch einen passenden Übersetzer. Weil sowohl in Sri Lanka als auch in Indien habe ich eben diese Erfahrung des Indian English gemacht. Und nur zur Illustration, ich mache jetzt, wie gesagt, seit 2020 diese Lesung aufgrund der allgemeinen Situation noch online. Und habe viele Leute gehabt, die dann gesagt haben, naja, ich spreche ja gut Englisch, ich habe ja in Australien gelebt, ich war in den USA, ich kenne mich in Kanada aus, ich brauche die Übersetzung vom Herrn Ritter nicht. Da habe ich dann immer gesagt, okay, ich schalte mich aber vorsichtshalber dazu, falls. Ja, und dann beginnt der Leser da zu lesen. Da macht das erstmal in Alt-Tamil, dann wird das ins heutige Umgangssprachliche Tamil übersetzt, weil Alt-Tamil ist ja eine tote Sprache, so wie Altgriechisch oder Latein. Also muss es sein Bruder, der das dann im Englischen wiedergibt, schon mal in das heutige Tamil übersetzen. Und dann erzählt der Bruder das auf Englisch. Und das sieht man dann, also bis auf eine Ausnahme. Aber die Dame kam selber aus Sri Lanka, also die kannte das. Die brauchte meine Hilfe wirklich nur ganz, ganz wenig bei den hinduistischen Göttern. Aber ansonsten hat sie das ganz gut verstanden. Aber ansonsten habe ich immer gesehen, wie die Gesichter immer länger wurden, weil. Sie haben zwar verstanden, dass das Englisch ist, aber sie haben nicht verstanden, was da meinte. Und dieses Indien-Englisch ist also wirklich, hast du sicherlich auch die Erfahrung gemacht, das ist eine Hausnummer für sich. Also da ist selbst das Pidgin-Englisch aus der Karibik, das ist Oxford dagegen. Das ist wirklich Oxford dagegen. Wenn der zum Beispiel sich hinsetzt, ich hatte mal einen Fall vor ein paar Jahren und vor Ort noch, also 2019, glaube ich, war das, da hatten wir einen Ingenieur und der war in einer beruflich relativ prekären Situation. Also die bauten da ab und strukturierten um und seine Stelle war eigentlich schon gestrichen, ja. Und das sagt der Leser so zu ihm, New Promotion. Und er fasst das natürlich so auf, wie wir das vielleicht verstehen würden. Ich stelle mich doch nicht mit Zigaretten in den Supermarkt und mache da Werbung. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ich bin schließlich Ingenieur. Ich sage, Kollege, der hat das ganz anders gemeint. Er hatte doch vorhin schon über einen Vorgesetzten gesprochen, der ihn gewogen ist. Und sie haben doch ein paar gute Kollegen. Und der Vorgesetzte und die Kollegen werden dafür sorgen, dass sie eine bessere Position bekommen. Und das meint, sie haben mehr Entscheidungsfreiheit, sie haben mehr Gestaltungsspielraum und es bringt auch mehr Geld. Da war er völlig konsterniert. Ach so, das meint er. Ich sage, genau das meint
Drei Wörter, ne? Ja,
Und ein halbes,
also das kann ich absolut unterstützen, weil
ja,
ich hatte ihn
halbes
nie
Jahr später,
gehabt.
Entschuldigung, um das
Ja.
abzurunden, ein halbes Jahr später gab es eine neue Abteilung im Zuge dieser Umstrukturierung. Und er ist aufgrund der Intervention der Kollegen, ist er zum Abteilungsleiter geworden. Ja, also das war, nee, aber das denke ich, die Erfahrung hast du auch gemacht, ja.
Genau. Ich hatte jemanden, der dann aus Sri Lanka kam und Deutsch konnte, aber selbst da, weil der sich nicht so gut mit Palmblattlesung, der ist für jemanden eingesprungen, dummerweise, der immer als Dolmetscher agiert hat. Und der ist nur eingesprungen und er konnte das gar nicht so, der hat es dann für sich interpretiert irgendwie. Und da habe ich schon gemerkt, bist du dir sicher? Also, ich denke schon, dass man da eine gewisse Professionalität braucht, um das wirklich richtig zu interpretieren, die Wörter. Ja, das geht
Ich,
viel durch die verschiedenen Sprachen, sonst viel verloren, ja.
richtig, ich rate jedem, der sich dort individuell auf den Weg macht, wirklich sich den Leser zu suchen, der man vertraut. Es gibt ja immer mehrere Bibliotheken, die man besuchen kann. Wenn er sagt, okay, hier passt es, mindestens genauso wichtig wie ein guter Leser, ist ein guter Dolmetscher. Es nützt nichts, wenn ich jetzt ausgerechnet an der Stelle sparen will und meinen Taxi- oder Rikscha-Fahrer mit reinnehme und sage, ach, der spricht ja Englisch mit mir, der wird das schon übersetzen. Der kann vielleicht 30 oder 40 Vokabeln im Englischen, ja. Also das wird definitiv ein Desaster.
Oder im
Und dann
Deutschen dann bei
oder im
mir.
Deutschen, ja. Und da ist es dann aber meistens, also in Indien habe ich die Erfahrung gemacht, da kamen dann die Leute und sagen, kann das sein, Herr Ritter, dass mein Palmblatt nie da war? Da habe ich dann so ein bisschen nachgefragt, habe gesagt, wie waren die Umstände? Werden das? Na, ich habe ganz wenig Zeit und mir kam das auch alles so teuer vor. Da wollte da gleich 50 Euro haben für die Lesung. Eigentlich ganz vertretbar. Naja, und Übersetzer, und das hätte ich auch nochmal. Da habe ich dann, wollte ich meinen Taxifahrer nehmen und dann haben die sich aber unterhalten und dann hat der Leser gesagt, mein Blatt wäre nicht da. Ich sollte mal in 4 Wochen wiederkommen. Und dann habe ich gedacht, ja, mein Freund, ganz einfach. Der Fahrer wird ihm gesagt haben, du, ich habe hier überhaupt keinen Plan, was ich dem übersetzen soll. Und das wird eine Katastrophe. Also, und dann ist dein Ruf beschädigt, meiner ist, und der ärgert sich. Und dann haben wir am Ende nur noch Stress. Also lass uns mal was ausdenken, wie wir erst dann nochmal wieder rauskommen. Ja,
Ja,
und dann ist es
ja.
meinetwegen so, Ganesha hat gerade gesagt, also der Jupiter steht quer und der Saturn ist rückläufig. Und deswegen, nee, ist gar keine gute Zeit. In 4 Wochen kannst du mal wiederkommen, weil dann sind die Planeten alle wieder richtig und
Ja,
dann ist auch
ja.
Ganesha für dich da und dann funktioniert so.
Ja.
Es sind einfach die Umstände, ne? Und man
Ja.
erzählt dann lieber eine nette Geschichte, als dass man eben denjenigen vor den
Ja.
Kopf stößt.
Aber so
Das ist Asien.
grundsätzlich, wenn man das einfach gut organisiert, wegen mir über dich, oder aber das wirklich, ist es möglich, dort Informationen zu bekommen über das, was schon passiert ist, glaube ich, ist genauso da
Natürlich,
wie
ja.
das, was jetzt aktuell ist und das, was in der Zukunft liegt,
Passieren wird,
ne?
ja.
Und dadurch einfach auch Ruhe ins System kommen kann,
Es
ne?
ist Ziel dieser Lesung ist es ja, Probleme, die aktuell bestehen oder Entwicklungen, die da sind, genauso wie Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, zu erklären, zu verstehen und natürlich das, was in der Zukunft liegt, auch entsprechend beeinflussen zu können. Ne? Damit wird ja auch eingegangen. Und deswegen beginnt also die Lesung in den Bibliotheken, mit denen wir arbeiten, beginnt erstmal mit einer aktuellen Situation. Also da geht es darum, was ist denn so in den letzten beiden Jahren passiert und warum bist du jetzt eigentlich hier? Was ist jetzt der Grund und wie wird es so jetzt im nächsten halben, dreiviertel Jahr, in den nächsten beiden Jahren aussehen. So, das ist erstmal so die Bestandsaufnahme. Dann geht es im zweiten Kapitel zurück in die Vergangenheit. Da geht es dann los, also pass auf, Kindheit und Jugend sah so und so aus. Da gab es vielleicht dann und dann mal Probleme oder da gab es mal ein gesundheitliches Thema oder da war mal ein Unfall oder dort hast du mal deine Schulentwicklung geändert. Also das sind so bestimmte Themen, die wichtig sind und das setzt sich dann eben fort über die Lehre oder das Studium, das Arbeitsleben, wo es dann Veränderungen gegeben hat. Dann werden auch Zeiten genannt, wo es halt eben nicht so gut gelaufen ist, wird auch erklärt, warum. Also ob das jetzt im finanziellen Bereich war, man sich vielleicht auf die falschen Leute verlassen hat, ob man beruflich sich überfordert hat oder ob dort in der Partnerschaft oder Beziehung was nicht gestimmt hat, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Man kommt dann wieder letztlich in der Gegenwart an und sieht, okay, das ist erstmal rund, das passt. Und dann geht es also darum, um die Geschwister, es geht um die Eltern, es geht um die Gesundheit, es geht um die berufliche Entwicklung, es geht um die spirituelle Lebensaufgabe. Natürlich dann auch, wie sich's weiterentwickeln wird, ob man nochmal umzieht, ob man vielleicht den Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt, was die spirituelle Lebensaufgabe ist, wann und wie man die realisiert, ja, ob es bestimmte Themen gibt, Finanzen, Gesundheit, Partnerschaft, wo man achtsam sein muss zu bestimmten Zeiten, das wird halt auch beschrieben. Dann wird natürlich bei den Eltern und bei den Geschwistern, wenn man welche hat, auch gefragt, ob man wissen will, wie alt die werden. Oder das ist ganz klar, man sich darauf einstellen kann. Und dann geht es bei der Beschreibung des eigenen Lebens sozusagen bis in das Seniorenalter, bis zum Schluss. Und wie gesagt, es gibt ein Kapitel dafür, wo man fragen kann oder erfährt, wenn man es wissen will, wie alt man wird. Und das Ganze endet dann mit dem Ausblick auf zukünftige Leben oder die Anwartschaft auf Moksha, also dass es dieses schon das letzte Leben ist, was nicht so häufig ist. Aber trotzdem, man kann sagen, bei den Lesungen, die ich gerade dolmetsche, so 20, 25% kann man sagen, sind auch in dieser Richtung mit Moksha. Habe ich über die Jahre die Erfahrung gemacht, die Palmblatt-Bibliotheken sind wohl eher eine Informationsquelle für relativ alte Seelen, weil so im Schnitt 3 bis 4 Leben, die da noch besprochen werden in der Zukunft, manchmal nur 2, oftmals nur 1 und dann eben für einen bestimmten Prozentsatz der Leute eben auch dieses als das Letzte. Das ist so, so habe ich die Lesung jetzt in den letzten, sagen wir, 25 Jahren, wo ich da dolmetsche, habe ich das so erfahren.
Na, ich
Und es ist
glaube, das
immer
ist ja auch so
schön.
die Zielgruppe, ne? Die sich so mehr Inkarnation und mehr über das Leben oder die Bedeutung und die Seelenaufgabe interessieren, ne? Die anderen, die sind ja mehr sehr rational und mehr im
Richtig
Materialismus.
mit anderen Themen beschäftigt und
Ja,
deswegen ist eben
genau.
auch nicht für jeden ein Palmblatt da. Es wäre für die Regis wäre das ja vergebliche Liebesmühe gewesen,
Ja.
wenn sie für jeden ein Blatt geschrieben haben und die, ich sag mal jetzt 90% interessieren sich gar nicht dafür, ne? Und
Also das fand ich schon am meisten mystisch, dass es meins dann da war, ne? So irgendwie, wenn es nicht für jeden da ist und dass ich dann genau dahin fahre, das fand ich auch sehr
Ja, und vor allem, du hast in dem
spannend.
Fall auch wirklich so bis zum passenden Zeitpunkt da gewesen, weil normalerweise kann es auch passieren, dass das Blatt gerade in Weiterswarenkeulen in der Hauptbibliothek liegt und dass die dann sagen, du, ich komme mal in 3 Wochen wieder, ich muss es erst mal holen. Na, weil es ist da, na, die vergewissern sich dann schon, na, anhand der Daten, aber sagen wir mal, ich habe es jetzt nicht hier verfügbar. Also von der Seite hat das schon gut gepasst. Bei uns ist dann so bei den Lesungen, wenn die Lesung dann abgeschlossen ist, haben die Gäste auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Na, das heißt also, wenn einem bestimmte Dinge bewegen, wo ich sage, das will ich nochmal nachhören, jetzt konkrete Lebenssituation, meinetwegen Partnerschaft oder jetzt berufliche Orientierung, wie geht es im nächsten Vierteljahr weiter, was ist jetzt der nächste Schritt, solche Sachen. Oder bei gesundheitlichen Themen, da ist zwar schon vieles gesagt worden, aber gibt es jetzt vielleicht noch einen ganz bestimmten Tipp, irgendeine Medizin oder vielleicht finde ich irgendwo einen Arzt oder einen Heiler, ne, irgendwas Besonderes noch. Da kann man dann nachfragen. Und dann schaut er eben und kann das wirklich auch erkennen, weil das Alt-Tamil oder in dem die meisten dieser Manuskripte abgefasst sind, das ist eine Lautschrift. Das sind 67 Laute, die mit verschiedenen Bedeutungen. Man kann diese Schrift wie ein Hologramm bezeichnen. Das heißt, er liest erstmal im ersten Zug das, was er sieht. Wenn ich jetzt aber zu einer bestimmten Situation eben eine konkrete Frage habe, dann kann der die Bedeutungsebenen zu 3, 4, 5 Ebenen tiefer gehen und dann findet er exakt die Antwort auf die Frage, die ich ihm stelle. Das ist in unserer westlichen Schrift ist das nicht möglich.
Ja, aber das ist so ein bisschen, als wenn man ein Bild oder ein Gedicht interpretiert, ne? Kann ich mir das
Nee,
vorstellen?
ist keine Interpretation. Eben das ist es nicht. Weil die Interpretation eines Gedichtes ist ja, ich habe den Text, ich habe ihn gelesen und
Ist
jetzt
ja
kann ich was
in
draus machen. Aber bei dem Alt-Tamil ist es eben so, der geht wirklich in den Text rein und eben in 2, 3 Bedeutungsebenen tiefer als das, was er erst gelesen hat, liegt die
verstehe.
Antwort auf die Frage. Also es ist auch schon
Ja.
da. Ja? Das ist
Da
das,
müssen
das
die ja auch richtig
Faszinierende.
ausgebildet sein. Das geben die auch weiter von einer Generation in die andere, ja.
Ja, also die Rishis sozusagen suchen sich ihre Leute schon aus. Also der erste Leser, bei dem ich gewesen bin, das Sriramani da in Chennai, der war ursprünglich mal Lehrer und hatte mit dieser ganzen Thematik überhaupt nichts am Hut. Und dann hat er in relativ jungen Jahren, da war er so Mitte 20, gerade fertig mit dem Examen und frisch Familienvater geworden. Das war sozusagen der erste Urlaub, den man sich leisten konnte. Und da waren sie im Norden oben unterwegs, in Rishikesh, mit seiner jungen Familie da, also mit Frau und Kind. Und da hat ihn ein alter Mann auf der Straße angesprochen und hat gesagt, du bist mein Nachfolger. In 3 Wochen kommst du normal und dann bleibst du einen Monat bei mir. Und er sagt, ey, ich bin Lehrer, ich muss da arbeiten. Das ist egal, du kommst und das wird klappen. Das hat geklappt. Und dann hat er ihn dort innerhalb von einem Monat dieses Palmblattlesen beigebracht. Das war aber bei ihm eher eine Einweihung, also wirklich auch ein energetisches Thema. Und hat ihm dann auch seine Bibliothek übergeben, weil in dem Blatt stand es eben, er wäre derjenige, der die jetzt weiterführen soll. Ne? Normalerweise ist es dann auch in der Familie, bei Sri Ramani jetzt auch, also sein Sohn hat da übernommen. Und in der Familie ist dann auch immer wieder beschrieben, wer es machen soll. Also die Bibliothek, mit der wir jetzt online zusammenarbeiten, ich sagte ja schon, seinen Vater, den habe ich gekannt und der hatte 11 Kinder. sechs Jungs und fünf Mädels. Das sind natürlich jetzt alles erwachsene Leute, ja. Aber von den Elfen hat nur einer seiner Söhne, der Babu, hat diese Fähigkeit des Lesens von ihm sozusagen geerbt, weil in der Bibliothek wird Jivanadi praktiziert. Jivanadi bedeutet, ich lese den Text auf dem Palmblatt, aber in dem Moment, wo er diesen Text rezitiert, wo er den vorliest, diesen alttamilischen Text, ist energetisch der Schöpfer der Bibliothek, der Rishi Agastya, präsent und spricht sozusagen durch den Leser zu uns. Es ist vielen Leuten schon aufgefallen, und wenn ihr mal auf unserem Channel, wir machen ja auch Updates zur allgemeinen Situation, das hat sich in den letzten Jahren auch als sehr hilfreich erwiesen, war auch nicht unsere Idee, das war auch wieder der Rishi, der gesagt hat, hier, wir sollten doch mal über so die allgemeinen Themen reden, und so haben wir das dann entwickelt, und auf dem YouTube-Channel, wenn man sich das anguckt, und er liest das ja auch dort, die allgemeinen Informationen zuerst im Alt-Tamil vor und übersetzt es dann ins heutige umgangssprachliche Tamil, da haben viele Leute gesagt, Mensch, das sieht aus, als wären das zwei Persönlichkeiten. Ja, in gewisser Weise ist es so. Also, wenn der alte Text gelesen wird, ist der Rishi da. Und wenn er eben das heutige umgangssprachliche Tamil nutzt, da ist er wieder er selber. Und diese Fähigkeit hat in der Familie nur er geerbt. Sein Bruder, der das Ganze ins Englische übersetzt, der ist ein super Übersetzer, aber mit dem redet der Rishi nicht. Ne? Also, deswegen kann er es nicht machen.
Aber das kennen wir ja auch so viel, dass Menschen dann irgendwie sich zur Verfügung stellen, um um ein Kanal zu sein und das dann auszudrücken, ne? Also
In dem
gerade.
Fall hat ihn der Regie halt ausgewählt. Also er sagt, okay,
Ja.
du machst jetzt, du bist der Nächste, du bist die nächste Generation, du bist der Nächste, der die Arbeit macht. Und wenn er mal sozusagen sich zur Ruhe setzt, dann wird es wieder jemanden geben in der Familie oder in der Verwandtschaft, der es weitermacht.
Ja, aber du hast es gerade angesprochen, es gibt nicht nur Palmblattlesung für dich als Mensch oder also wer so da Interesse hat, selbst sein Leben ja in der Prophezeiung zu hören, wie es weitergeht oder so generell, sondern auch für die Menschheit, ja, zum Beispiel auch für Deutschland beispielsweise. Und das ist ja jetzt gerade so ein Punkt, was sich gerade viele fragen. Was geht jetzt hier 2023 ab für uns? Worauf können wir uns vorbereiten? Und welche Herausforderungen stehen hier an? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was die Palmblätter da gerade sagen.
Ich habe von Anfang an auch nicht gewusst, dass es diese globalen Vorhersagen gibt. Ich bin da im Zug meiner ganzen Recherchen so 1997 und 1998 drauf gestoßen, habe dann durch einige glückliche Umstände auch selber Manuskripte erwerben können. Ich habe jetzt einiges schon gezeigt. Das sind verschiedene Themen, die da beschrieben sind, also von der Ayurveda über technische Themen, über historische Aufzeichnungen, aber eben auch Astrologie und so, Jyotirveda. Und eines dieser Manuskripte, das ich hier 2000 erwerben konnte, aus dem privaten Nachlass. Das ist tatsächlich ein Band, wo es um die, sagen wir mal, Geschichte oder die Zukunft in dem Fall auch der westlichen Welt geht. Also Europa, Amerika spielt eine Rolle. Das übersetze ich jetzt in Zusammenarbeit mit einem Professor von der Universität Tanjavur, der ist emeritiert und macht das sozusagen, weil ihn das selber interessiert, was da alles rauskommt, weil er das für seine Forschung noch verwendet. Und einmal im Jahr praktisch publiziere ich das dann für das nächste Jahr. Das ist alles auf meiner Website zu finden. Von der Anbeginn an, wo wir angefangen haben, das zu machen, bis jetzt zu den aktuellen Themen 2023. Zuzüglich, ich hatte es ja erwähnt, gibt es jetzt auch in der Bibliothek in Chennai die Möglichkeit, dort diese Updates zu machen. Das machen wir monatlich, also so im Abstand von 4 bis 6 Wochen meldet sich dann der Regie immer wieder und sagt, hey, ich habe wieder ein paar Infos. Und dann geht es halt eben über diese Aussagen, was jetzt gerade aktuell im nächsten 2, 3 Monaten, im nächsten Vierteljahr so ansteht. Ich find, persönlich finde es faszinierend. Natürlich, das muss man auch dazu sagen, es werden nicht hundertprozentig der Vorhersagen wahr. Das muss man auch so sagen. In der, sagen wir, globalen Ansicht wahrscheinlich noch weniger als in der individuellen, bei, sagen wir mal, den individuellen Vorhersagen, den persönlichen Lesungen, kann man davon ausgehen, man hat eine Trefferquote von so etwa 80 bis 85%. Hängt mit einem ganz, sagen wir mal, nachvollziehbaren Phänomen zusammen, nämlich etwas, was die Inder in die Lehre von Karma und Reinkarnation gegossen haben. Die sagen, es gibt ja so viele Dinge, die im Leben geschehen, wo die Leute dann sagen, ja, das Leben ist aber ungerecht oder das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da gibt es auch den Film dazu. Und wenn es gut gelaufen ist, ach, da war ich aber gut. Na, also das ist mein Verdienst. Ne? Ja, gut, okay. Alles andere ist dann aber Zufall oder eben das böse Schicksal. Und na, sagen die Hindus, das so einfach ist es nicht. Den Zufall gibt es eigentlich nicht, sondern das, was da außer uns herum passiert. Und vor allen Dingen die Geschehnisse, auf die wir jetzt glauben, jetzt erstmal keinen Einfluss zu haben, die uns aber eben persönlich betreffen. treffen. Das ist etwas, was die als Karma bezeichnen. Ne? Karma ist ja bei uns auch immer so besetzt, so auch eher so im christlichen Sinne mit Schuld und Sühne, was es ja nicht ist, sondern Karma ist eigentlich nur die Lehre von Ursache und Wirkung. Das heißt, mit meinen Gedanken, meinen Emotionen, meinen Worten, meinen Taten natürlich, setze ich Ursachen und wir leben in einer kausalen Welt. Das heißt, die Auswirkungen der von mir gesetzten Ursachen werde ich erfahren. Ob ich das will oder nicht, ob das in diesem Leben ist, im nächsten, im übernächsten, aber die erfahre ich.
Das, was das wir also erleben jetzt, wir jetzt irgendwie kollektiv gerade. Ne?
Es gibt ein individuelles Karma, es gibt ein kollektives Karma. Und wir sind nicht als Zufall hier, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn ich, also Dinge, die ich mitbringe in dieses Leben, Dinge, die mir passieren, ich werde in ein bestimmtes soziales Milieu geboren, ich bringe bestimmte Charakterzüge, bestimmte Anlagen, bestimmte Vorlieben, bestimmte Talente mit, habe aber auch bestimmte Probleme vielleicht. Das ist das, was ich mir in den vorangegangenen Leben zusammengebaut habe. Das ist Karma. Und jetzt sagen die Hindus aber, Moment, es ist nicht alles vorbestimmt, sondern es gibt auch noch unseren freien Willen. Weil, da sind wir wieder bei der Reinkarnation. Ziel dieser ganzen Sache ist ja letztlich alle denkbaren Erfahrungen hier in dieser Welt, in dieser vierdimensionalen Welt zu machen und dann zu durchschauen, wie dieses Spiel läuft und letztlich mit diesen ganzen Erfahrungen zurückzukehren zur göttlichen Urquelle. Ja, das ist eigentlich so, so läuft es. Deswegen Ziel der Hindus und auch der Buddhisten ist ja Moksha, also die Erlösung oder die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt. Und um das zu erreichen, muss ich natürlich Entscheidungen treffen. Die kann ich aber nur treffen, wenn ich einen freien Willen habe. Die Balinesen, die ja auch Hindus sind, die haben das wunderschön beschrieben. Die sagen, in diesem Universum kämpfen von Ewigkeit zu Ewigkeit zwei Systeme oder zwei Prinzipien miteinander. Das Licht und die Finsternis. Und wir leben in einer dualen Welt, deswegen haben auch beide ihre Berechtigung. Und wir Menschen haben eine ganz besondere Rolle, denn in uns treffen die beiden Prinzipien aufeinander. Wir können uns bewusst für die gute, wir können uns bewusst für die dunkle Seite entscheiden. Und deswegen, sagen die Balinesen, ist es unsere Aufgabe, beide in Balance zu halten. Also, dass nicht der eine das Übergewicht über den anderen gewinnt, dass es also nicht im Chaos endet, egal von welcher Seite aus, sondern dass wir das in Balance halten. Wenn wir das schaffen, dann geht es uns auch gut. Finde ich eine interessante Einstellung, ne, zum Leben. Ja. Aber das ist die Geschichte, wo wir sagen können, also es geht natürlich nicht hundertprozentig alles in Erfüllung, weil es ist auch nicht alles hundertprozentig vorgeschrieben, sondern wir haben natürlich unseren Anteil dran. Deswegen gibt es die Palm der Bibliotheken ja überhaupt, weil wir sollen ja unser Schicksal bestmöglich gestalten.
Und damit dazu wir auch wieder in die eigene Macht kommen. Ne?
Richtig, und dafür brauchen wir den freien Willen. Und ja, es appelliert an die, wie du das sagst, an die Eigenverantwortung, ja, etwas selber zu tun und auch selber dazu zu stehen. Und das ist, wie gesagt, bei den globalen Vorhersagen genauso. Aber dort muss ich eben sagen, ich fand es faszinierend, dass er eben vorhergesagt hat, dass es keine allgemeine Impfpflicht gibt zu einer Zeit, wo alle gedacht haben, die kommt. Er hat auch gesagt, dass die institutsbezogene Impfpflicht spätestens hier Ende des letzten Jahres endet, ist ebenso eingetroffen. Er hat gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen jetzt spätestens bis April Geschichte sind, ne, in Europa, bis Juli dann auch weltweit. Also wir hoffen auch, dass in Bali, dass die Kollegen uns dann wieder reinlassen als Ungeimpfte. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Und jedenfalls, also das hat vielen Leuten sehr viel Mut gegeben. Jetzt ist natürlich das andere Thema Ukraine-Krieg. Dort hat er gesagt, im März, ja, da besteht die Möglichkeit, dass das jetzt bald endet und im Mai nochmal. Wir wissen, es hat nicht geendet, aber wir wissen auch, es gab zu beiden Terminen ganz ernsthafte Bemühungen von beiden Seiten und das waren unterschriftsreife Verträge, die man hätte nur abzeichnen müssen. Wir kennen aber auch die Drittpartei, die gesagt hat, ничего, liebe Ukraine, machen wir weiter. Ne? Also das wissen wir auch. So, das ist inzwischen sogar offiziell bekannt. Das heißt, er hat diese Möglichkeit gesehen, aber dort hat jemand mit seinem freien Willen eben eingegriffen und gezeigt, ne, es geht eben auch anders. Und dann hat er nämlich bei der nächsten Update, das kann man auch alles nachvollziehen, weil wir haben die Sachen ja alle online stehen, hat er gesagt, und jetzt werden wir einen längeren und grausamen Kriegsverlauf erleben. Genau ist das ist passiert. Jetzt sagt er aber, es war immer die Frage schon zu Corona-Zeiten, Dritter Weltkrieg, ja, die Finsternis, wird hier Deutschland zerstört und so weiter. Definitiv nein. Die Palmbibliotheken sagen, nein, Dritter Weltkrieg in diesem Sinne, so nukleare Auseinandersetzung, definitiv nicht. Uns wird dieses Thema Osteuropa mit Grenzstreitigkeiten dann auch mit Polen und Weißrussland zur Ukraine, wird uns beschäftigen bis etwa August. Dann wird das Ganze abflauen und letztlich am Verhandlungstisch enden. Es wird ausgesagt, oder das kam auch schon im letzten Jahr, wo dann alle gedacht haben, ja, wie soll denn das sein? Eher noch Krieg hier und Dritter Weltkrieg und drei Tage Finsternis, dann kommt das goldene Zeitalter. Also, Palm hat jetzt auch gesagt, nee, also der Regie sieht das ganz anders. Der hat gesagt, ihr in Europa, vor allem hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ihr werdet mit dem, was er macht, ein ziemlich großes Problem schaffen. Aber nicht für den Russen, sondern für euch. Und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht und in was eigene Lebensbedingungen, eure eigene Lebenssituation anbetrifft. Dort wird er es merken, dass das nicht mehr so rund läuft. Ja,
Und
und das passiert.
Finanzen auch, ne?
Genau, hat er eben gesagt, dass das jetzt eben sozusagen über die finanzielle Seite laufen wird. Dass wir also wirklich das in wirtschaftlicher, finanzieller Hinsicht jeder im Geldbeutel merken wird. Hat sich ja auch bisher so bestätigt. Ne? Und sagt, das wird dieses Jahr auch noch so gehen. Jetzt kamen natürlich viele, die gesagt haben, ja, es heißt doch, der Bankencrash und es stürzt alles zusammen. Hat er gesagt, ja, es gibt eine Veränderung, aber nicht vor 2025. Aktuell, Dollar wird etwas aufgewertet, Euro wird mitgehen, haben wir jetzt gerade erlebt. Also es gibt auch nur wieder eine Veränderung zum Positiven in Hinsicht. Im Gegensatz zu anderen Währungen war tatsächlich so. Ich habe jetzt mal, weil wir gerade noch Indien diese Verbindung haben, habe ich mal die Rupie zur sagen wir mal zur Referenzwährung für mich genommen, ist tatsächlich so passiert jetzt. Also so viel Rupien für einen Euro wie jetzt habe ich noch nie gekriegt. Also das sieht man, das hat sich auch entsprechend entwickelt. Sie sagen, ja, es wird Schwierigkeiten auch in Südostasien geben, mit China, mit Taiwan, mit China und Indien wird es Sachen geben. Er hatte so ein paar Dinge erwähnt, die vielleicht für den Mitteleuropäer jetzt nicht so von Interesse sind, aber für andere Leute. Er hat zwar von dem Erdbeben gesprochen, was in Nepal passieren würde. Das ist 2 Tage nachdem wir es publiziert hatten, ist es passiert. Und er hatte davon gesprochen, dass eine große Eismasse abbricht in der Antarktis. Und es wird international darüber berichtet. 3 Tage später ist ein Eisblock von der Größe von London abgegangen. Also solche Sachen, die kommen dann. Und dann hat er eben teilweise auch von Vulkanausbrüchen, von Klimaveränderungen gesprochen, die aber eben nicht in der, sagen wir mal, dem Mainstream hingehen, so nach dem Motto, ja, es wird immer wärmer und Klimakatastrophe und so weiter. Sagt er, nee, das ist nicht. Es wird stark oder sagen, extrem Klima wird es geben. Also Kälte zu ungewöhnlichen Zeiten, was wir jetzt gerade in Australien eben haben, na, oder Hitzewellen, so Spitzentemperaturen. Es wird eben diesen Kälteeinbruch in den Staaten hat er auch vorher gesehen, auch in England, dass es dort sehr ungemütlich werden würde. Das sind alles so Punkte, wo aber dann eben sagt, Leute, das ist aber nichts, so wie ihr das im Westen seht, sondern die Veden sagen, also die alten Schriften sagen, genauso wie auch ein Teil der Wissenschaft, das sind kosmische Ereignisse. Ja, das geht von der Sonne aus. Ja, die Sonne sorgt dafür, dass es bei uns wärmer wird. Wir sind in einem Zyklus drin und da wird es halt jetzt eben wärmer, aber es ist gerade ein Übergang und auch in der Erde ist ein Übergang. Die ganze Geschichte mit dem Erdmagnetfeld, mit diesem Polsprung, sind wir ja gerade dabei, das zu erleben. Jetzt sagt doch die Wissenschaft, der Erdkern ist wohl stehen geblieben und es wird sich wohl eine Umpolung des Erdmagnetfeldes wird wohl stattfinden. In seinem Film da 2012, wo also alles furchtbar und kaputt gehen wird, so nicht, sondern sicherlich wird es unsere Navigation betreffen, das hat er eben auch gesagt. Und die Kommunikation, da werden wir auch Probleme haben. Es ging um die ganze Geschichte Blackout, war ja sogar offiziell, ne, wo er gesagt hat, na Leute, aber das, was ihr euch da gesagt haben in den Medien, so schlimm wird es nicht. Er sagt, es wird Ausfälle geben, die bleiben aber regional. Ne, und die
Die
bleiben auch
sind
nicht
dran, genau.
für längere Zeit, sondern wir
Genau.
haben es jetzt erlebt im Harz. Ich hatte jetzt gerade bei einer Lesung, hatten wir einen Kollegen aus Wien dran, einen Gast aus Wien. Und wir unterhalten uns da und plötzlich sehe ich wieder so ganz schnell irgendwas umbaut. Und zum Ende der Lesung sagt er, Mensch, bin ich froh, dass die Aufzeichnung weitergelaufen ist. So, was ist? Na, wir hatten gerade Stromausfall. Da war ein Teil von Wien schwarz geschaltet. Also so in der Größenordnung wird das passieren, aber nicht dieser berüchtigte Blackout hier, wo ganz Europa schwarz weiß.
Und
Das
so
auch nicht.
Und so ein Klimalockdown fällt mir gerade noch ein, oder so bürgerkriegsähnliche Zustände, stand mal so früher auch im
Ja, nee, nee,
Palmblatt.
Thema, nee, nee, also das
So.
sind schon Themen, also diese Geschichte mit dem Klima, das versuchen sie ja, also diese 15-Minuten-Start, natürlich alles zu unserem Guten, das wird sich aber genauso wie andere Pläne dieser, sagen wir mal, transhumanistischen Agenda werden sich so nicht umsetzen lassen. Interessant ist auch die Ausblicke, die er dazu gibt, er sagt, also es gibt ja so ich sag mal, eher spirituellen Bereich so die Idee des Aufstieges der Erde und da wird dann auch immer heiß diskutiert, was ist passiert mit denen, die da nicht aufsteigen wollen oder mit diesen ganz negativen Kräften. Ne? Das ist aber auch schon wieder bewertend. Die Palmblatt-Bibliotheken sagen es ganz anders. Sagen, nee, nee, das teilt sich einfach. Diejenigen, die, sagen wir mal, eher in diesem Bereich Technik und Transhumanismus angesiedelt sind, also die sich praktisch selber so für Götter halten, die werden natürlich ihre Spielwiese nicht aufgeben, sondern die werden sich einfach eine neue suchen. Und zwar wird es ab Ende dieses Jahrzehnts aufgrund der Fortschritte in der Weltraumfahrt, was er auch gesehen hat und was jetzt natürlich auch real ist, man denke bloß an SpaceX und an die ganzen anderen Geschichten, wo die private Raumfahrt jetzt auch einen großen Raum einnimmt, wird es Möglichkeiten geben, den Mond, den Mars und andere Planeten zu besiedeln und dort werden sich diese Kollegen ihre Spielwiese schaffen, weil sie eben sagen, dort haben wir also alle Bedingungen, die wir haben wollen, da können wir von null anfangen, da können wir es genauso machen wie wir. Und die anderen, das ist immer die Aussage auch in den Palmblattlesungen, diejenigen, die im Einklang mit der Mutter Gaia und mit der Schöpfung leben wollen, die erben die Erde. So
Ja.
wird sich das gestalten. Und deswegen, sagen wir jetzt momentan, ist so die große Aussage, bis 2025 werden wir natürlich noch Unsicherheiten haben. Also es wird Konflikte geben. Er hat jetzt auch gesagt, im islamischen Land und im Nahen Osten wird es halt Probleme geben. Und da ist eben auch dieses Thema jetzt Israel und Iran ein großes Thema. Und wo ich man einfach sagen kann, dass dort wohl auch eine Auseinandersetzung stattfindet. Südostasien, also sprich China, Taiwan wird es ein Thema geben. Dann auch so die Kriege zwischen China und dem Westen, das wird auch nicht ausbleiben. Aber er sieht eben, wie gesagt, keinen heißen Krieg, ne? Also keine wirkliche irgendwelche Zerstörung, sondern eben auch eine Transformation, also wirklich ein Paradigmenwechsel, was man ja eben auch daran merkt, dass immer mehr Leute hier sagen, nee, es ist nicht unser Krieg. Es ist nicht, dass ich muss mich jetzt da reinhängen. Ich muss jetzt hier irgendwie, wie es damals war, 2002, ja, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Da sagen heute viele, nee, nee, aber nee in der Ostukraine. Ne? Nicht wirklich. Ne? Also das ist nicht unser Ding. Ne? Also da merkt man schon, dass auch ein Bewusstseinswandel im Greifen ist. Und das wird sich in den nächsten beiden Jahren fortsetzen. Natürlich wird das nicht immer friedlich abgehen. Also diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, braucht er bloß mal nach Frankreich schauen oder mal nach Holland. Da haben wir es ja zum Teil schon. Ne? Ich meine,
Ja.
Zustände in deutschen Großstädten sind auch nicht mehr so
Da muss man nur mal
erstrebenswert. Wenn's mir
Silvester gucken, ne?
Berlin zum
Auch
Beispiel, also da sind wir schon bei solchen Themen. Das wird es geben. Interessant ist eben auch, dass gesagt wird, ja, die Probleme lösen sich ab 2025 bis 2030. Also da ist dann wirklich so, dass das Neue dann schon Form annimmt, dass das Raum greift und dass diese Schockstarre, die viele Leute noch haben, die sehen, hier löst sich was auf. Das, was ich gewohnt bin, was ich vertraut bin, mit dem ich groß geworden bin, das ist plötzlich nicht mehr verbindlich, das geht plötzlich. Und dort wird dann aber für viele auch die Möglichkeit sein zu sehen, hey, in die Richtung geht's. Das ist interessant. Dann lass uns da mal mitmachen. Ja, das ist was Lebenswertes. Und er hat bei den Vorhersagen, hat unser Leser mehrfach betont, der Babu, dass es ab 2025 sogar eine Art Wettlauf, er hat das wirklich so als Competition beschrieben, also ein Wettstreit zwischen den verschiedenen Ländern und Kulturen geben würde, wer denn das lebenswerteste Modell für eine Gemeinschaft schafft. Also das finde ich mal eine ganz interessante Neuigkeit. Ja. Das zeigt also, dass ich wirklich dort ein Bewusstseinswandel, so wie er immer wieder beschworen worden ist, und wir das halt eben auch aus dem Bereich der Maya kennen, die ja gesagt haben, 2012 ist halt eben der Höhepunkt dieses Wandels und da geht es in diese neue Zeit. Aber es braucht eben, ne, es braucht ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bis es wirklich fassbar wird. Und es ist halt wie mit allem, es ist ein Prozess. Ne? Man sagt so schön bei uns, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und genauso ist es mit solchen Veränderungen. Ne? Das heißt also, dort wirklich wach zu sein, Geduld zu haben, für sich seinen eigenen Weg zu gehen und sich vor allen Dingen nicht von anderen Mächten in Angst versetzen zu lassen. Also meine Großmutter, die hatte mal zwei Weltkriege überstanden, die hat immer gesagt, Thomas, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Ja, ich
Ist
muss mich
einfach so.
immer an dich erinnern, wenn ich so von Chemnitz nach Dresden fahre und dann fährt man so runter und dann denke, muss ich jedes Mal an dich denken, wo du gesagt hast, wo deine Oma von oben sehen konnte, wie Dresden gebrannt hat. Und ich meine, da können wir was lernen, ne? Dass sie nicht in die Angst gegangen ist, sondern wirklich wieder weitergemacht hat, aufgebaut hat, das Bewusstsein nicht darauf gelenkt hat, sondern wieder aufs Leben, ne? Und
Na
ich
genau.
glaube, das ist gerade unser Thema jetzt als kollektives Bewusstsein, dass
Richtig.
wir unser Bewusstsein auf das Leben richten und nicht auf die
Richtig.
Zerstörung dessen. Und das
Genau.
sollte uns immer wieder bewusst sein, ne? Vielleicht kannst du noch mal zum Abschluss, weil wir machen immer so dreiviertel Stunde, sonst ist das, weil hast ganz schön viele Informationen gegeben, dass du noch mal so sagst, was jeder Mensch so gerade jetzt machen kann, um dieses für sich, also du hast auch gesagt, das Schicksal ist jetzt nicht festgemeißelt, ne? Dass
Richtig.
jeder für sich seinen Teil machen kann, um es positiv auszulösen, diese Änderung, diese
Den Karma.
Entwicklung, das Karma, ne?
Genau. Ja, da vielleicht mit dem Erlebnis, was ich jetzt kürzlich hatte. Da haben wir auch zusammengesessen mit Freunden in der Runde. Und einer von denen ist Landschaftsbauer, der hat eine eigene Firma. Und da ging es eben auch um dieselben Themen. Also was passiert denn jetzt hier nach Corona und jetzt schon wieder Ukraine-Krieg und erzählen sie vom nächsten Virus, mein Gott, diese ganze Unsicherheit und
Ja, genau.
die Zukunft ist ja so düster. Was bringt denn die Zukunft? Und der Kollege, der da die Landschaftsbaufirma hat, ganz trocken, Blumen. Alle am Tisch schauen ihn an, wieso Blumen? Ja, ich pflanze gerade welche. Also die Zukunft bringt Blumen. Was ich meine damit ist, die Zukunft bringt das, was wir also hier machen. Ja, und wenn ich mich eben wie er darauf konzentriere, sage, ja, das ist mein Job und ist auch meine Leidenschaft, also mache ich das. Und dann bringt für mich die Zukunft Blumen, weil was anderes kann ich eh nicht beeinflussen, na, aber ich kann mit dem, was ich mache, die Welt ein bisschen schöner machen. Ne? So, und darauf sich auszurichten, denke ich, das ist das Beste. Wir müssen nicht die Last und das Leid der ganzen Welt auf unseren schmalen Schultern tragen. Deswegen tun mir die Leute, die sich da in Berlin und anderswo auf die Straßen kleben. Die jungen Leute tun mir leid. Ich muss das wirklich so sagen. Ich habe nichts gegen die. Die Jugend hat man ja vorhin schon das Thema, die will Veränderung. Aber ich habe als junger Mann oder als Jugendlicher auch viel verändern wollen. Und da hat aber dann mein Großvater oder die Leute bei uns im Dorf haben gesagt, ja, Thomas, kannst du ja groß aufreißen. Machst du erstmal besser. Wenn dir was nicht gefällt, dann mach's doch anders. Zeig doch mal, wie es anders geht. Aber bis dahin halt die Klappe, quatsch nicht so viel und mach's. Und wenn du es nie machen kannst, dann halt die Klappe erst recht. Ja? So, aber dort diese Leute, die legen sich eine Last auf, die sie unmöglich tragen können. Also, sind wir mal ehrlich, wir können das Wetter in den nächsten 10 Tagen nur grob vorhersagen. Na, egal, ob Wetter, Deutscher Wetterdienst oder wer sonst. Oder Meteo France oder wie auch immer. Manchmal passt es und meistens passt es nicht. Aber wie es in 100 Jahren ist, das wissen wir ganz genau. Und deswegen müssen wir heute jetzt. Da habe ich meine Zweifel. Und wer das aber wirklich für sich verinnerlicht, der setzt sich in derartigen Druck aus, der betrügt sich eigentlich. Weil es war ja so ein schöner Satz von der jungen Dame da aus Schweden: Ihr habt mir meine Kindheit gestohlen. Nee, Mädel, die hast du dir selber gestohlen, indem du dich da selber da hineingesteigert hast. Und genau das, was du sagst, auf die destruktive Seite. Nee, darum geht es aber nicht. Über diese Seite wird aber so viel berichtet, weil es ist natürlich die Sensation in den Medien. Da gibt es aber einen jungen Mann. Der war damals, als diese ganze Fridays for Future-Bewegung losging, war der 26, über den redet keiner. Der hat aber inzwischen ein Gerät entwickelt, mit dem er sehr erfolgreich Plastik aus dem Meer holt. Ist doch viel wichtiger. Ja, der hat was dagegen gemacht. Ja, der sagt, mir gefällt das auch nicht, dass ich, wenn ich tauchen gehe, mit irgendwelchem Zeug da konfrontiert werde, dass die Meerestiere darunter leiden. Und wenn ich mir ein Nacktstück auf den Teller lege, ich mich fragen muss, wie viel Mikroplastik ist da drin. Ist ja kein Zustand. Also lass uns was dagegen machen. Ja,
Ja,
das ist
oder
einfach so.
selbst zu gucken, was ich
Na,
für die Umwelt machen könnte.
beziehungsweise lassen sich diese, ich sag mal, Klimakleber dann auch, ja, die lassen sich ja instrumentalisieren. Ne? Also,
Das ist das Nächste, dass da wieder eine Agenda verfolgt wird. Was ich
genau.
damit aber meine, ist einfach, dass man seine Sache macht, das, was ich vermisse in der
Seine
Welt, das, was ich
Werte,
machen will,
ne?
ja, dass ich das lebe, dass ich das
Genau.
einfach ganz authentisch für mich mache. Und der eine pflanzt Blumen, der andere sagt, ich
Der andere
belebe,
singt, ne?
singt, der
Der
andere belebt ein altes Handwerk wieder und alle sorgen sie dafür, dass die Welt ein bisschen abwechslungsreicher, bunter und auch friedlicher bleibt.
Ja.
Und das
Und
ist
du
doch der
machst
Weg.
Palmblattreisen und hilfst damit, den Menschen wieder auch positiv in die Zukunft zu sehen, dass das alles auch gar nicht so düster ist, dass wir weiterleben, dass die Menschen weiterleben werden. Und du machst dann damit auch was Positives. Und ich werde alles, was wir so besprochen haben, auch nochmal unter dein Video verlinken. Und ja, ich denke, jeder kann mit dir Kontakt aufnehmen.
Na klar.
Und du machst auch Vorträge, wie ich das
Genau.
ja auch ausprobiert habe.
Genau.
Und ja, also ich denke, dass wir, also du hast mir auf jeden Fall und uns Mut gemacht. Und dafür danken wir dir und für deine optimistische Art und für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast und dass du dabei bist bei unserem Kongress. Vielen Dank, Thomas.
Danke euch für die nette Einleitung und für die lieben Worte. Und natürlich freut mich das, wenn ich auf die Weise helfen kann. Ich versuche eigentlich auch noch weiterzugeben, was ich selber so empfangen habe von meinen Vorfahren und vielleicht als Abschluss zwei Sätze von meinem Großvater. Der hat auch im Zweiten Weltkrieg überlebt und hat trotzdem eine Familie durchgebracht, hat zwei wundervolle Kinder, also mein Onkel und meine Mutter großgezogen. Aus dem Enkel ist ja wahrscheinlich auch was geworden, oder? So, jedenfalls, der hat
Ja.
gesagt, zum einen, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das zu der aktuellen Situation. Und zum anderen, das Glas ist immer halb voll. Und wenn
Ja.
man das so für sich selber verinnerlichen kann, dann ist schon viel gewonnen. Das
Ja.
vielleicht so zum Abschluss. Danke für das nette Gespräch. Danke.
Dankeschön.
Da, danke, ja.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.